Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Eigentlich sollte heute am 3. Juli der Haushaltsplan der Ampelkoalition für das kommende Jahr vorgestellt werden. Aufgrund großer Uneinigkeiten zwischen den Parteien wurde nun aber der ursprünglich anberaumte Termin abgeblasen. Ob der Haushalt für das Jahr 2025 noch vor der Sommerpause im Bundestag präsentiert werden kann, ist daher ungewiss. Wir wollen diesen Streit zwischen SPD, Grünen und FDP heute einmal genauer nachzeichnen, denn er verrät uns viel über die inneren Widersprüche der Ampelkoalition, die wir bereits vor 2,5 Jahren prognostiziert hatten. Die Regierung bekommt durch die Blockade des Finanzministers für viele Ausgaben kein Geld mehr mobilisiert. Daher stellt sich die Frage, ob die Ampelkoalition hält oder zerbricht. Zwar kann sich keine Partei derzeit Neuwahlen leisten, die Ergebnisse der Europawahl waren ja verheerend. Gleichzeitig aber treten die politischen Differenzen immer offener zutage.
Dass die Ampel trotz ihres vollmundigen Slogans mehr Fortschritt wagen, eher eine Fortschrittsbremse ist, haben wir schon oft erklärt. Spätestens mit diesen Verhandlungen wird aber endgültig klar, wie düster die Zukunft für die allermeisten Deutschen aussieht. Denn während die Infrastruktur kaputt gespart wird, will Lindner nun auch noch an die Sozialausgaben ran. Einerseits zeigt sich der Staat also als Geizhals, der seinen Bürgern nichts mehr zu bieten hat, außer Hurra-Patriotismus während der Fußball-EM.
Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.
Ja, sehr gut, Wolfgang.
Das ist selbst bis zu mir durchgedrungen.
Ist großartig.
Mich ja ganz ferngehalten.
Ich hätte dich ja am liebsten dazu noch in den 29ern gehört, dass du das nochmal analysierst, weil dieser Mann ja so viel eigentlich darstellt an American bzw. German Dream inmitten dieser Abstiegsängste. Aber gut, du wolltest ja nicht.
Ich wollte nicht näher in das Thema reingehen. Mir reicht, dass es immer mal wieder so aus vorbeifahrenden Autos zu mir herüberschwappt.
Ja, dank Ike Hüftgold nun auch noch als Ballermann-Hit. Das ist also die eine Seite. Dieser Staat zeigt sich knauserig, er gönnt seinen Bürgern nichts, außer kostenlosen Patriotismus, ja, den gibt's frei Haus. Andererseits sehen wir aber schon, dass man einen erhöhten Zugriff des Staates auf die Bürger hat. Beispielsweise, wenn über eine neue Dienst- oder sogar eine erneute Wehrpflicht nachgedacht wird. Nachdem wir jahrzehntelang eigentlich gesehen haben, dass entsolidarisiert und vor allem individualisiert wurde, erleben wir nun die Rückkehr des Mottos von John F. Kennedy: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst.
Bevor wir über den Haushalt und den drohenden sozialen Kahlschlag sprechen, wollen wir aber auf unsere Zusatzinhalte verweisen. Am vergangenen Samstag ist die neue Ausgabe von Wohlstand für alle Literatur erschienen. Wir sprechen über John Streletskys grässlichen Bestseller Das Café am Rande der Welt und erklären, wieso es sich dabei um einen Lebensratgeber für das oberste Prozent handelt, der aber verrückterweise von unzähligen Normalverdienern gekauft und geliebt wird.
Und Mitte des Monats werden wir dann im Rahmen der Speak Easy Bar wieder eure Fragen beantworten, die ihr per Mail einschicken könnt und auf die wir uns natürlich sehr freuen. Außerdem besprechen wir Ende des Monats bei Wohlstand für alle Literatur den fast 1000-seitigen Bestseller Ein wenig Leben von Hania Yanagihara. Die Links zu Steady und Patreon findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Dort könnt ihr die Zusatzinhalte abonnieren. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Zurück zum Bundeshaushalt. Rund 450 Milliarden Euro will die Regierung im kommenden Jahr ausgeben. Viele Minister halten sich aber nicht an den von Lindner vorgegebenen Rahmen und fordern mehr Ausgaben, egal ob Verteidigungsminister Pistorius, Außenministerin Baerbock, Sozial- und Arbeitsminister Heil. Sie alle sprengen den finanziellen Rahmen, den sie von Christian Lindner erhalten haben, weshalb nun Einsparungen von bis zu 30 Milliarden Euro notwendig sind. Diese werden mittlerweile hinter den Kulissen diskutiert, nämlich zwischen Scholz, Lindner und Habeck.
Wieso diese Einsparungen überhaupt notwendig sind? Weil Christian Lindner auf der Schuldenbremse beharrt. Als wir vor 3 Jahren das Wahlprogramm der FDP besprochen haben, hatten wir ja schon erklärt, dass es da unauflösbare Widersprüche gibt. Die FDP will große Investitionen mobilisieren, vor allem von privatem Kapital. Gleichzeitig soll es keine Steuererhöhungen, sondern sogar Steuersenkungen geben. Die Neuverschuldung soll im Rahmen der Schuldenbremse bleiben und am besten soll sogar ein Schuldentilgungsturbo gezündet werden. Das haben wir damals alles vernommen. Und dieses Programm war ja von Anfang an uneinlösbar. Ja, also wir haben es ja auch die letzten Jahrzehnte schon gesehen, diese Steuersenkungen sorgen nicht einfach für gigantische private Investitionen, auch wenn man die Unternehmenssteuern bereits stark reduziert hat in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Es hat trotzdem nicht zu mehr Investitionen geführt und dementsprechend geht das alles überhaupt nicht unter einen Hut hier. Es soll viel investiert, gleichzeitig gespart, Schulden zurückgezahlt und Steuern gesenkt werden. Das ist so eine Art neues wirtschaftspolitisches magisches Viereck, was einfach unmöglich zusammengeht. Ja, das kriegt man niemals alles hin. Und jetzt, da die privaten Investitionen ausbleiben, sehen wir, dass Lindner zumindest bei den anderen drei Punkten ernst macht. Er verhindert die Neuverschuldung, er zahlt die Schulden zurück und ist wahnsinnig stolz darauf, dass Deutschland sich den 60% der Maastricht-Kriterien annähert. Und drittens, am liebsten würde er gleich noch die Steuern senken. Und dass dabei die Infrastruktur immer weiter verkümmert, wird als Kollateralschaden hingenommen.
Vor wenigen Tagen war Lindner bei einem echten Qualitätsmedium zu Gast, um seine gefährliche Sparpolitik zu rechtfertigen. 50 Minuten lang sprach er mit Ralf Schuler, dem bekanntlich die Bild-Zeitung zu Vogue war und der deshalb jetzt zu Julian Reichels Online-Sender News übergesiedelt ist.
Und Lindner, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich muss ja immer schon schreien vor Lachen, wenn ich dieses Intro sehe. Es wird ja am Anfang werden immer die tollsten Statements aus dem Interview schon rausgeschnitten und die sind meistens natürlich auch schon recht langweilig. Und dann sitzt ja Ralf Schuler hinter seinem Schlagzeug und drischt da einfach ganz bescheuert drauf und guckt dann selbstzufrieden in die Kamera. Ich kann nur empfehlen, sich wirklich mal die ersten 30 Sekunden dieses Interviews mit Christian Lindner anzusehen, wer wirklich mal was zum Lachen haben möchte.
Ja, ist ja auch eine tolle Erscheinung. Ralf Schuler muss sich abreagieren. So wütend über die Ampel und den Wolkenwahn, dass er jetzt sagt, ich trommel erstmal eine Runde und dann gehe ich ins Gespräch. Nun, Christian Lindner stellte fest, unser Land hat seit 2014 dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Von Platz 6 auf Platz 24 sei die Bundesrepublik im Standortranking abgerutscht, das mag sein, hat aber vor allem mit der schlechten Infrastruktur des Landes und einer rückwärtsgewandten Migrationspolitik zu tun. Lindner sah das naturgemäß anders. Deshalb brauchen wir Maßnahmen am Arbeitsmarkt, nicht mit dem Bürgergeld Arbeitslosigkeit subventionieren, sondern Menschen in Jobs bringen. Und bei der Steuer muss sich was tun, für die Bürgerinnen und Bürger, um die Kaufkraft zu stärken und auch für die Betriebe, damit Investitionen in unserem Land freigesetzt werden.
Ja, und das nannte er dann eine Wirtschaftswende und dabei wurde natürlich als erster Knackpunkt, du hast es schon zitiert, das Bürgergeld ausgemacht. Zuallererst wird wie immer bei den Ärmsten des Landes geknapst, auch wenn das eigentlich streng genommen kaum noch geht, denn die Berechnung des Bürgergeldes, die erfolgt genauso wie zuvor Hartz IV berechnet wurde. Und diese Berechnung, die wurde ja vor ziemlich genau 10 Jahren vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert. Gleichzeitig hat Karlsruhe damals aber auch unmissverständlich klargemacht, das ist wirklich das unterste oder der unterste Rand dessen, was man ein menschenwürdiges Existenzminimum nennen kann. Also darunter kann man eigentlich nicht gehen, war die Aussage von Karlsruhe. Und in Anbetracht dessen wirken die derzeitigen Forderungen, den Sozialstaat zu verschlanken, besonders verrückt, wenn immer wieder das Bürgergeld als erstes genannt wird. Denn das Bürgergeld ist de facto keine Erhöhung gegenüber Hartz IV und die Einsparmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Selbst wenn man wollte, und wir finden das sicherlich nicht wünschenswert, aber selbst wenn man wollte, der Regelsatz kann nicht gesenkt werden.
Lindner versprach im Interview bei News jedoch, dass es mit ihm keine weitere Erhöhung des Regelsatzes in den kommenden Jahren geben werde. Auch da dürfen wir gespannt sein, denn es gibt eigentlich einen festgelegten Mechanismus des Inflationsausgleichs. So war es auch zum 1. Januar diesen Jahres. Die Inflation des vergangenen Jahres wurde nachgeholt, weshalb die vielfach skandalisierte Bürgergelderhöhung stattfand, die natürlich gar keine echte Erhöhung war. Welche Option bleibt nun also beim Bürgergeld noch, um im Sozialhaushalt Einsparungen vorzunehmen. Lediglich das Sanktionsregime kann weiter verschärft werden, wie es die Ampel bereits im März getan hat. Damals wurden die umstrittenen 100%-Sanktionen wieder eingeführt mit einer mehr als fragwürdigen Begründung. Das hatten wir schon in Episode 230 erklärt und man muss hier auch sich nochmal ein bisschen über die Zahlen im Klaren werden. Wir sprechen in Deutschland von etwa 14.000, 15.000 Totalverweigerern. Mhm. Ja? Und selbst wenn man die 100% oder 150% sanktionieren würde, ja, also das ist eine so geringe Summe, dass man natürlich damit überhaupt nichts machen kann. Also das ist, man kann sich damit jetzt ewig beschäftigen und Gerechtigkeitsdebatten und so weiter anzetteln, aber wenn man einfach über Summen reden will, dann spielt es keine Rolle. Ja, also man muss einfach so sich auch hier wieder vergegenwärtigen, sobald Politiker von Millionen reden, mhm, also von Millionen Euros, geht es um nichts. Also erst sobald man ab Milliarden spricht, kann man überhaupt davon reden, dass es um irgendwas geht.
Ja, ja, absolut richtig. Und es ist einfach reine Demagogie. Also es hat nichts mit diesen Haushaltsstreitigkeiten zu tun. Die wird man nicht mit dem Bürgergeld lösen können. Man wird die auch nicht nennenswert abmildern können dadurch. Die Summen, die da genannt wurden, die gespart werden durch die Wiedereinführung der 100%-Sanktion, die waren extrem geringfügig. Aber so ist es gerade. Es wird wirklich in den Hinterzimmern von den Ministern da um jeden noch so kleinen Posten gestritten, weil man eben diese verrückte totalitäre Schuldenbremsenpolitik macht. Mhm. Und jetzt hast du schon gesprochen über diese Verschärfung gegenüber Bürgergeldempfängern mit den 100%-Sanktionen. Ob das überhaupt Bestand haben wird vor dem Bundesverfassungsgericht, das bleibt abzuwarten. Wir können sehr gespannt sein. Wir haben das ja damals in Folge 230 erklärt, dass die Begründung sehr fragwürdig ist, dass die von Alexander Thiele, der als Verfassungsrechtler recht anerkannt ist, auch sehr in Frage gestellt wurde. Und da wurde nicht wirklich nachgebessert in der Erklärung. Also da können wir mal gespannt sein. Aber das hilft ja auch nichts. Also selbst wenn in ein paar Jahren dann nach einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde das Verfassungsgericht sagt, Überraschung, das, was wir vor 5 Jahren schon mal als verfassungswidrig erklärt haben, für verfassungswidrig erklärt haben, ist auch jetzt noch verfassungswidrig. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht genau das macht, wird es einfach dazu kommen, dass diese Leute bereits geschädigt wurden. Ja? Dass Arbeitslose wieder mit Sanktionen in schlecht bezahlte Jobs gedrängt wurden oder ihnen sogar das Existenzminimum gekürzt oder sogar ganz gestrichen wurde. Blicken wir mal ein bisschen weiter. Es wird ja vielerorts über den ach so aufgeblähten Sozialstaat gesprochen. Als erstes kommt immer das Thema Bürgergeld. De facto ist aber der größte Posten ein anderer, nämlich die Rente. Von den knapp 175 Milliarden Euro, die der Sozialhaushalt in diesem Jahr beträgt, machen die Rente und die Grundsicherung im Alter über 2/3 aus. Und auch hier gab es ja kürzlich eine Reform, und zwar in der Hinsicht, dass tatsächlich die Regierung beschlossen hat, das Rentenniveau zu halten. Und das hat in der FDP natürlich für großen Unmut gesorgt. Ganz besonders junge Parlamentarier waren entsetzt, weshalb sie nun umso stärker auf der Einhaltung der Schuldenbremse beharren. Ansonsten drohen sie damit, sich gegen die Fraktion zu stellen.
Auch hier lohnt es sich, einmal auf die nackten Zahlen zu schauen. Wie lebt man in Deutschland eigentlich mit der staatlichen Rente? Die durchschnittliche Nettorente in Deutschland betrug Ende 2022 gerade einmal 1.384 Euro, was nur unwesentlich über der sogenannten Armutsgefährdungsgrenze liegt. Wer in Deutschland weniger als 1.313 Euro netto hat, gilt als armutsgefährdet. Dieser Begriff ist natürlich eine Verharmlosung. Diese Menschen sind nicht armutsgefährdet, sie sind arm. Und da es sich bei den eben genannten Zahlen um Durchschnittswerte handelt, bedeutet das natürlich, dass viele Rentner deutlich darunter liegen. Ganz besonders Frauen und Ostdeutsche sind ärmer als der Durchschnitt. Umso verrückter ist es, wenn medial der Eindruck vermittelt wird, dass der Staat den alten Menschen ein Lotterleben finanziert.
Und auch die Liberalen, die nun eine Absenkung des Rentenniveaus und mehr private Altersvorsorge oder eine Aktienrente wollen, die argumentieren genauso. Ganz besonders häufig wird dann auch der Generationenkonflikt aufgemacht. Denn um das Rentenniveau zu halten, wird der Beitragssatz für Erwerbstätige erhöht. Jeder Arbeitnehmer zahlt ja einen gewissen Anteil seines Einkommens in die staatliche Rentenversicherung, ob er nun will oder nicht. Und dieser Beitragssatz, der wurde nun erhöht, um trotz der demografischen Entwicklung das Rentenniveau zu halten. von 18,6%, soll der Beitragssatz ab 2028 auf 20% steigen, ab 2035 dann auf 22,3%.
Das ist zwar in der Tat eine Mehrbelastung der heute und in Zukunft Arbeitenden, dennoch ist es falsch, sich auf solche Generationendebatten einzulassen, denn es ist genug Wohlstand für alle da, er ist nur falsch verteilt. Man darf sich nicht einreden lassen, dass es entweder eine auskömmliche Rente für die Alten oder aber mehr Geld für die jungen, arbeitenden Menschen geben kann. Natürlich ginge beides, aber dazu bräuchte es eine Umverteilung von oben nach unten. Und hier kann man ja auch schon mal sagen, alle Leute, die neu nach Deutschland kommen und sehr schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden, sorgen ja dafür, dass die Rentenkassen sich stärker füllen. Also müsste man auch dann die Beitragssätze nicht derart anheben, denn es ist natürlich eine große Belastung. Also wir reden ja hier von 2-3%, 5% dann im Ganzen nachher fast, die 4% im Ganzen fast, die vom Einkommen abgehen, ja. Also das ist schon hälftig
geteilt wird. Das heißt jetzt, das würde dann natürlich bedeuten, dass in Anführungszeichen nur 2% abgehen. Aber auch das ist ja ein sehr merklicher Eingriff in den Lohn.
Ja, ja. Jedenfalls ist diese Umverteilung ja nirgends zu sehen. Lindner hat ja vor den Industriellen behauptet, wir hätten ein Jahrzehnt der Umverteilung hinter uns. Und ich weiß nicht, er kann doch eigentlich nur diese Umverteilung von unten nach oben gemeint haben, oder?
Ja, also bei Corona hat man ja sehr schön gesehen, wie wirklich nochmal ganz oben beim obersten Prozent sich ein enormer Reichtum angesammelt hat, wie man ihn vorher auch noch nicht hatte. Also man kann jetzt wirklich nicht davon sprechen, dass hier von oben nach unten irgendjemand umverteilt hätte. Und wir haben jetzt ja bereits erklärt, es ist nicht gerade wünschenswert, dass die Rente gekürzt wird. Die meisten Rentner erhalten ohnehin keine üppige Altersrente. Noch dazu wäre es für die SPD aber auch politischer Selbstmord. Also die Wähler der FDP, die mögen sich an einer Senkung des staatlichen Rentenniveaus nicht allzu sehr stören. Viele von ihnen sind wohlhabend genug, dass sie privat vorgesorgt haben. Ja, also die Ärzte, Steuerberater, was auch immer, die die FDP wählen, die haben da meistens schon ein bisschen was auf der hohen Kante. Und wahrscheinlich sind die dann sogar noch bereit zu sagen, naja, kann man mal an die staatliche Rente so ein bisschen ran.
Die bekommen ja meistens keine gesetzliche Rente.
Ja, damit dann da auch die eigenen Kinder, die vielleicht davon noch betroffen sind, entlastet werden. Für die SPD und die Grünen ist es ja hingegen komplett unmöglich, Rentenkürzungen zuzustimmen. Wir wissen um die Demografie in Deutschland. Die Alten sind in der Überzahl. Und ganz besonders die SPD ist auf deren Stimmen angewiesen. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, sehen wir an den beiden großen Posten Rente und Bürgergeld, auch wenn viel geschimpft wird über den angeblich so aufgeblasenen Sozialstaat, sind die Einsparmöglichkeiten gering. Zumindest wenn der Begriff der Menschenwürde noch irgendetwas bedeuten und mit politischem Gehalt gefüllt werden soll und wenn man keinen politischen Selbstmord begehen möchte. Und deshalb möchte ich noch einmal sagen, wenn derzeit immer wieder auf den Sozialetat verwiesen wird, dann wohl kaum, weil hier die konstruktive Lösung für die Haushaltskrise zu finden wäre, sondern weil man dem sozialen Kahlschlag, den man sich schon immer gewünscht hat, auch in dieser Situation das Wort reden will, natürlich auch um den Volkszorn auf Bürgergeldempfänger abzugreifen.
Und die CDU liebt das auch, denn die CDU kann sich genauso wenig wie die SPD mit Rentnern anlegen.
Ja.
Also wir sind ja sehr dafür, dass die Rente so ist, wie sie ist, oder wir hätten es eigentlich gerne, dass durch Umverteilung mehr Rente ausgezahlt wird, denn die Rente ist ja für viele viel zu niedrig, führt in die Altersarmut. Aber eigentlich müsste ja, wenn man die Debatte so führen will, die CDU von Haus zu Haus gehen und sagen, guten Tag, bitte wählen Sie uns, wir wollen ein Drittel Ihrer Rente wegkürzen. So, das wäre eine ehrliche Aussage. Ja. Und dann kann man ja mal gucken, weil das ist der einzige Posten, wo man Geld sparen kann. Lindner fordert ja die Wirtschaftswende, einerseits im sozialpolitischen Bereich, andererseits aber auch mit unverrückbaren Leitplanken, die da lauten: Schuldenbremse und Steuern senken statt erhöhen. Und das ist schon ein Kracher. Der Staat befindet sich in einer Haushaltskrise. Es fehlt Geld. Und der Finanzminister stellt Steuersenkungen in Aussicht. Also dann hat man noch weniger Geld. Und das wohlgemerkt für Unternehmen auch. Bereits unter den jetzigen steuerlichen Bedingungen hat Lindner ein Haushaltsloch zu stopfen. Und was macht er? Lobt die Schuldenbremse und fordert eine Steuersenkung, was natürlich auch bedeutet, eine Senkung des Steueraufkommens, was zu neuen Haushaltsverwerfungen führen dürfte.
Genau, und das Spiel kann man dann ja unendlich spielen, immer wieder sagen, oh, die Kassen sind aber klamm, was machen wir? Wir senken nochmal die Steuern für die Unternehmen und für die Reichen. Ach, verrückte Welt, jetzt sind die Kassen noch klammer, da können wir noch weniger staatliche Daseinsvorsorge betreiben. So kann man das dann ewig weiterspielen. Es ist jedenfalls, es ist wirklich unglaublich, also man muss das ganz klar sich machen. Es wird jetzt viel über Schulden gesprochen und das ist auch wichtig. Aber neben den Schulden wäre ja ein weiteres und deutlich konventionelleres Mittel, wenn der Staat in einer Haushaltskrise ist, dass man die Steuern erhöht. Und das ist ja gerade bei den Reichen gut möglich. Wir haben das ja oft erklärt, wie dafür die Reichen die Steuern gesenkt wurden in den vergangenen Jahrzehnten. Das wird nicht nur von Christian Lindner generell abgelehnt. Klar, das ist jetzt nicht überraschend. Es wird auch von keinem Journalisten irgendwie mal diese Frage aufgeworfen, ob da nicht auch was zu holen wäre. Da sagt man da einfach nur, nee, auch haben wir nichts mit zu tun. Schuldenbremse, ja, sollte man wahrscheinlich auch einhalten. Vielen Dank, Herr Lindner. Und das war's. Ja. Und der Wahnsinn des FDP-Wahlprogramms wird hier in Politik gegossen. Adam Tooze und Josef Stieglitz, sie hatten völlig recht, als sie während der Koalitionsverhandlungen forderten, man dürfe Lindner auf keinen Fall das Finanzministerium geben und sollte ihm stattdessen ein Tech-Ministerium für Digitalisierung und Innovation anbieten. Denn jetzt macht Lindner Politik gegen alle. Er macht auf jeden Fall Politik gegen arme Menschen, aber ironischerweise auch gegen das Kapital. Die deutschen Industriellen wünschten sich kürzlich mehr Investitionen des Staates. Bis zu 400 Milliarden Euro wurden gefordert. Zwar plädierte der BDI erst einmal für eine Schwächung des Sozialstaates und eine Einhaltung der Schuldenbremse, dennoch sollte den Wirtschaftsbossen in Wahrheit klar sein, dass die geforderten Summen auf diesem Wege, also durch Einsparungen, niemals realisiert werden können, weshalb auch Sondervermögen für Investitionen gefordert wurden.
Davon will Lindner nichts wissen und man muss sich das klar machen. Die althergebrachte Kritik an der FDP lautet, die FDP vertritt ja nur irgendwelche Großindustriellen und nicht die normalen Leute. Inzwischen muss man sagen, ja, die FDP vertritt nicht normale Leute, aber die vertritt auch schon nicht mehr die Großindustriellen. Also man fragt sich eigentlich, wen vertritt die FDP noch, außer jetzt Leute im Umkreis von Ralf Schuler oder so. Also das ist wirklich interessant. Also die FDP macht, wenn man so möchte, Politik gegen das Kapital.
Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist, glaube ich, uneindeutig. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
ja, also zumindest gegen Teile dieses Kapitals und gegen Teile, die durchaus darüber nachdenken, dass man auch die Wirtschaft anders gestalten könnte. Lindner erklärte den Industriellen dann, dass er natürlich vom Karneval her wisse, dass das Volk es liebt, wenn Kamelle geworfen werden, dass es aber keine Kamelle von ihm gäbe. Ja. Da würde ich sagen, das sind auch Kamelle aus Kölle, die er da uns erzählt. Ja. Denn die FDP ist ja jederzeit bereit, Steuergeschenke oder so zu machen. Also wenn sie könnte, würde sie das ja sofort auch tun. Und es ist auch eine absurde Fehleinschätzung. Es geht hier nicht um Geschenke. Zwar stimmt es, dass die Industriellen sich immer über Subventionen freuen und dass diese Forderungen alles andere als uneigennützig sind, aber es geht dennoch um mehr als bloße Klientelpolitik. Es geht darum, dass andere Staaten, etwa die USA, mit einer großen Neuverschuldung für Wachstum und Investitionen sorgen, also auch viele Industrie zu sich holen dadurch, während Deutschland in jeder denkbaren Hinsicht verrottet. Die Deutsche Bahn ist dank der Europameisterschaft nun weltberühmt für ihre Verspätungen, dann kann ich auch nur sagen, schwarz-rot geil. Und auch das miserable Internet ist zuletzt Gegenstand vieler internationaler Memes und Artikel geworden. Und man muss sich auch das klar machen, es geht jetzt hier nicht darum, man will die Verwandtschaft besuchen und kommt mit dem Zug nicht weiter oder man steht mal im Stau. Das bedeutet auch alles, dass Leute, die zu Geschäftsterminen müssen, nicht können oder nicht mehr so planen können. Wenn man an Staus vorbeifährt oder selbst in einem Stau steht, dann kann man einfach immer mal so hochschlagen, was das so kosten wird jetzt gerade. Wenn einfach dort 500 LKWs stehen mit Fracht, die wohin muss, und die stehen da 5 Stunden. Das kostet richtig viel Geld. Und zwar betriebswirtschaftlich darüber nachgedacht. Das heißt, das ist sehr, sehr ruinös, dass die Infrastruktur so kaputt ist für die deutsche Industrie, für das Handwerk, für Vertreter und so weiter. Das heißt, das kostet diese Leute richtig Geld. Es geht nicht darum, dass man nicht so schnell wie früher in Urlaub kommt, sondern das ist einfach ein ganz immenser wirtschaftlicher Schaden, der durch eine desolate Infrastruktur angerichtet wird.
Genau, und das ist jetzt auch gerade noch dazu symbolisch. sehr stark. Ne? Also wenn das jetzt international einfach in Zeitungen beispielsweise in dieser Form steht, ja, und eigentlich die ganze Welt darüber lacht, wir sagen das ja nicht aus irgendeinem Patriotismus heraus, dass wir sagen, unser schwarz-rot-geiles Land, hier muss doch der Zug pünktlich fahren, sondern aber man kann ja schon festhalten, gut, wenn zum Beispiel Investitionen in Deutschland stattfinden sollen und das will ja Lindner, der will ja privates Kapital mobilisieren, will Deutschland als Standort attraktiv machen, naja, dann sollte vielleicht nicht in der New York Times nachlesbar sein, dass Deutschland wirklich auf dem absteigenden Ast ist und dass selbst die normalsten Dinge wie ich würde gerne mit weniger als 3 Stunden Verspätung an meinem Zielort ankommen, nicht nur nicht selbstverständlich sind, sondern fast illusorisch mittlerweile. So, also ja. Lindner stellt sich dann jetzt also hier hin. Er präsentiert sich als letzten Garanten des Rechtsstaats. Er will das Grundgesetz verteidigen, weil ja die Schuldenbremse im Grundgesetz steht. Er will keine staatliche Lenkung durch gezielte Subventionen, sondern er will den Markt darüber entscheiden lassen, welche Technologien sich durchsetzen. Und das war ja auch der Punkt, wo ich eben hellhörig wurde, weil du meintest, er macht eine Politik gegen das Kapital. Ja, das macht er, aber das sieht er nicht so, sondern er sagt ja eigentlich, er ist ja für Wettbewerb. Und der Wettbewerb soll zeigen, wer obsiegt, wer die besten Lösungen hat, die besten Innovationen und was weiß ich nicht alles. Und das soll nicht der Staat mithilfe von Subventionen festlegen, zum Beispiel welche Technologien sich durchsetzen, weshalb er ja auch immer gegen das Verbrenner ausschießt und da eigentlich gerne noch den grünen Verbrenner entwickelt gesehen hätte in Deutschland. Und das ist das, was man da, glaube ich, verstehen muss. Er hat so eine verrückte Wettbewerbsideologie, der zufolge es eine Anmaßung von Wissen ist, wenn der Staat der Meinung ist, irgendetwas einschätzen zu können, in welche Welt, in welche Richtung eine Gesellschaft sich bewegen soll, in welche Technologien es geht und so. Da würde er immer sagen, das ist so eine Anmaßung von Wissen, dass der Markt, der das eigentlich viel besser weiß, verzerrt wird durch die staatliche Allokation der Ressourcen und deshalb darf man hier nicht, wenn die Industrie zum Beispiel sagt, ja bitte unterstützt man hier und da, darf man dem nicht nachkommen. Und das ist natürlich auf der einen Seite, kann man sagen, insofern richtig, als diese Industrien und die Unternehmen alle ihre eigenen Interessen im Sinne haben, aber da darf man dann natürlich nicht jedem Wunsch lauschen. Aber es muss ja gleichzeitig möglich sein, einerseits nicht jedem einzelnen Wunsch zu lauschen und sich da zu so einer Quasi-Korruption hinreißen zu lassen. Andererseits kann man ja aber schon die den Gestaltungswillen und die Kreativität haben, zu verstehen, wo lang die Reise gehen sollte.
Und dieser Ansicht kann man ja sein, nur das hilft einem ja nicht weiter, wenn die anderen Länder um einen herum, inklusive der verbündeten USA und so weiter, eine andere Wirtschaftspolitik nun betreiben.
Und das sehr erfolgreich.
Und dabei erfolgreich sind. Da wird man denen ja nicht sagen können, ja, aber ich habe nochmal bei Hayek nachgelesen, das ist folgendermaßen. Ist dann das, was funktioniert. Punkt. Und da kann man jetzt in Schönheit sterben und der reinen Theorie huldigen, wie Christian Lindner das wohl vorhat. Aber es ist niemandem mehr damit gedient. Und es ist auch aussichtslos, dieser Kampf. Dafür ist dann Deutschland doch ein bisschen zu klein, um allein die Marktkräfte wieder zu entfesseln und die internationale Industriepolitik abzuschaffen.
Ja, und was Lindner dabei auch nicht versteht, und das ist ja schon bemerkenswert, gerade in den Zeiten geopolitischer Verschiebungen, die wir gerade erleben und die ja auch von den Ampelparteien mit ihrer Kritik an China beispielsweise vorangetrieben werden, geht diese Transformation nicht ohne einen starken Staat. Das soll jetzt nicht als Plädoyer für diese Transformation gewertet werden. Wir sind ja wirklich keine Freunde dieser antichinesischen Politik. Da werden wir auch kommende Woche nochmal drüber sprechen. Ja. Aber es zeigt ja, wie wenig Lindner von seinem Metier versteht. Auf der einen Seite eine Verschärfung der geopolitischen Konflikte mit herbeireden wollen, andererseits dann aber nicht bereit sein, das, was es dazu braucht, zu tun, nämlich ein stärkeres Eingreifen des Staates, der dann beispielsweise, wenn man bestimmte Produkte nicht mehr importieren kann, die selbst herstellen lassen muss und all diese Dinge. Zu all diesen Dingen ist er nicht bereit und da zeigt man dann, wie wenig Lindner von seinem Metier versteht. Wie gesagt, das ist jetzt keine Handlungsempfehlung, weil wir wollen ja generell nicht diese Politik. Aber wenn man die schon einschlägt, ist das, was er da macht, gerade richtig verrückt. So oder so gilt natürlich, ohne diese geopolitischen Verschiebungen bräuchte es mehr Schulden. Es ist schlichtweg nicht zu erklären, wenn jetzt beispielsweise Bahnstrecken gekürzt werden könnten. Gerade im Osten wurde darüber ja spekuliert in der vergangenen Woche, dass es anstehen könnte. Und der Deutschlandtakt, der wurde ja auch bereits auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, weil es an Geld mangelt. Das ist einfach eine völlig normale Schlagzeile in Deutschland. Deutschlandtakt auf das Jahr 2070 verschoben. Also irgendwie so um ein Dritteljahrhundert wird einfach mal eine Infrastrukturmaßnahme verschoben, die dann viele in diesem Land gar nicht mehr erleben werden.
Ja, das ist gelebter Longtermism. Nun fordern auch Teile der SPD eine Aufweichung der Schuldenbremse, so etwa Saskia Esken, die sagte, für mich ist es zweitrangig, ob die Schuldenbremse eingehalten wird oder ob sie erneut wegen der Notlage durch den Ukraine-Krieg ausgesetzt wird. Hier wurde also die Idee angeregt, eine erneute Notlage aufgrund des Ukraine-Krieges und der finanziellen Unterstützung der Ukraine durch die Regierung auszurufen, was ja völlig klar ist, denn wir hatten ja einen Koalitionsvertrag, der dann unterschrieben wurde, als noch kein Krieg war. Und die ganze Zeit wird gesagt, dieser Krieg ist etwas historisch Dramatisches für ganz Europa. Und jetzt tut man aber zugleich so, als sei das also dann einfach im normalen Haushalt unterzukriegen, ist doch gar nicht so groß. Naja, wenn das doch dann so ist, wenn man sich doch darüber einig ist, wie katastrophal dieser Krieg ist, dann muss der doch auch eine Notlage hergeben. Der Finanzminister sieht das anders. Die Antwort auf Twitter kam postwendend. Rechtsstaat ist, wenn du auch die Artikel des Grundgesetzes respektierst, die du nicht liebst.
Das ist so ein bisschen wie diese, weiß nicht, Jahrmarktsprüche, Liebe ist wenn.
Ja.
So ist es eigentlich formuliert. Auch sonst ist Twitter-Game des Finanzministers wunderbar. Kürzlich wurde er in der Tagesschau in einfacher Sprache als der Minister vorgestellt, der für Geld quasi verantwortlich ist. Und er hat dann gesagt, nee, er ist eigentlich der Kein-Geld-Minister derzeit. Also diese Suffisanz ist ja auch schon grässlich. Aber jetzt interessant ist ja auch dieser Satz, Rechtsstaat ist, wenn du auch die Artikel des Grundgesetzes respektierst, die du nicht liebst. Denn einerseits ist es ja so, die Schuldenbremse erlaubt tatsächlich Ausnahmen in Notlagen. Ja. Von daher ist es ja durchaus möglich, die Schuldenbremse zu akzeptieren und respektieren und einzuhalten und gleichzeitig eine Notlage auszurufen. Du hast es eben völlig richtig gesagt. Andererseits ist es ja noch dazu so, Lindner hat vor wenigen Jahren selbst am Grundgesetz rumdoktern wollen. Es ist ihm da anscheinend entfallen, dem kleinen Schussel, weil ihm nämlich die Möglichkeit von Enteignungen gegen den Strich ging. Um die Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne unmöglich zu machen, wollte er 2019 das Grundgesetz anpassen und erklärte, Artikel 15 passt nicht zur sozialen Marktwirtschaft. Er ist ein Verfassungsrelikt und wurde aus gutem Grund nie angewandt. Ihn abzuschaffen wäre ein Beitrag zum sozialen Frieden und würde die Debatte wieder auf das Wesentliche lenken.
Ja, was Lindner eigentlich meint, ist so, Rechtsstaat ist, wenn du das Eigentum und die Schuldenbremse um jeden Preis schützt. Nun wäre es jedenfalls an der SPD und an den Grünen, Lindner Druck zu machen, denn zwar haben alle Ampelparteien massiv an Wählern eingebüßt, aber für die FDP ist die Lage ja besonders heikel, denn bei Neuwahlen könnte sie unter die 5%-Hürde rutschen. Es ist natürlich nicht klar, ob man jetzt gerade durch so ein sehr starkes Blinken nach rechts, das findet ja durch die Bank bei der FDP statt und jetzt besonders mit diesem Auftritt bei News wird das auch nochmal manifestiert, dass man also glaubt, dass man doch so 6-7% wieder bekommt, dass es da eine rechte ordoliberale Klientel gibt, die man erreichen kann. Andererseits ist es klar, SPD und Grüne haben überhaupt nichts von Neuwahlen gerade. Die Grünen würden wahrscheinlich aus einer Regierung dann rausfliegen. Man müsste irgendein Konstrukt machen aus Schwarz, Gelb, Rot, also SPD dann, die dann sehr stark eingebüßt hat. Man hat einen relativ starken Merz und würde sicherlich der AfD nochmal sehr viel Futter geben. Insofern ist es eigentlich für alle, wenn ich so von außen drauf blicke, gerade ein relativ strategisch ungünstiger Zeitpunkt.
Das ja, aber ich glaube schon, dass die Lage der FDP am heikelsten ist, dadurch, dass sie so nah an der 5%-Hürde ist und man einerseits ja aus den letzten, weiß nicht, 10, 20 Jahren schon den Schluss ziehen kann, wenn sich neue Rechtsparteien etabliert haben, gelingt es den etablierten Parteien selten, durch eigenes Rechtsblinken wieder die Wähler einzufangen. Das hat einfach nicht so gut geklappt. Auch wenn man sich die Kommentarspalte bei YouTube ansieht, unter diesem Video mit Ralf Schuler, da sind nur die Leute am Wüten. Klar, das mag jetzt vielleicht auch nicht das gesamte News-Publikum sein. Wir wissen, wer Hater ist, der schreibt meistens eher Kommentare als Leute, die etwas gut oder finden oder neutral dazu stehen. Dennoch ist es sehr auffällig, dass die Kommentarspalte rein negativ war und die alle gesagt haben, nie wieder FDP. Das heißt, die wird Lindner auch mit solchen Auftritten bei etwas krawalligeren Formaten nicht zurückgewinnen können. Und auf der anderen Seite steht ja da durchaus die Gefahr, dass wenn wegen seiner Schuldendogmatik die Koalition platzt, dass es dann wieder heißt, dass es so ein zweiter Moment wäre von lieber nicht regieren als falsch regieren. Und das war ja schon beim ersten Mal so, dass die Medien da sehr bissig reagiert haben, gesagt haben, hier hat einer seine Befindlichkeiten über die des Landes gestellt. Und ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich nicht garantiert, die Öffentlichkeit ist immer, ja, mal so drauf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es heikel würde für die FDP und dass sie gegebenenfalls unter die 5%-Hürde rauschen würde, weshalb tatsächlich auch die Möglichkeit da wäre, jetzt Lindners Dogmatismus zu brechen. Wenngleich das natürlich auch schwierig ist, weil wir wissen, es ist das, was er über Jahre hinweg am stolzesten behauptet hat. Und der Mann hat natürlich auch einen sehr, sehr dicken Kopf.
Ja, ich bin da sehr skeptisch, dass die Journalisten bereit sind, sich dann von Christian Lindner zu verabschieden. Also, dass sie ihn dann hart kritisieren werden. Also ja, im linken, linksliberalen Spektrum natürlich, vielleicht auch noch so manche vernünftelnde Konservative. Aber sonst glaube ich schon, dass Lindner da die Presse immer noch sehr gut bespielen kann. Also ich sehe schon die nächste Karin Mioska-Sendung dann vor mir, wo er nochmal ausführlich das begründen kann. Und Micky Beisenherz wird auch sein Übriges tun, um das FDP-Imperium groß zu halten. Naja, also ich bin da, ich meine, klar, mit diesem Schuldenbremsen-Dogmatismus steht er jetzt so mittlerweile ganz allein da, zumindest wenn man jetzt auf die VWL blickt, ja, also da muss man schon sehr im Mainstream sein, bei irgendwelchen ordoliberalen Dinos, die sich da nicht mehr, ja, neben dem Mainstream, eigentlich bei ordoliberalen Dinos, die sich da von alten Irrlehren nicht abbringen lassen wollen. Aber ich bin da sehr skeptisch. Es ist nicht eine große Debatte über die Schuldenbremse in Deutschland und für viele ist Neuverschuldung immer noch was ganz, ganz Unartiges und deswegen bin ich da skeptisch, ob das für Lindner nicht am Ende auch eher positiv ausgehen kann.
Ja, also das glaube ich nicht unbedingt, aber gut, wir werden es jetzt ja alles sehen. Muss man ja nicht Kaffeesatzleserei betreiben. Was ja auf jeden Fall auffällt, ist, dass es zwar keine Riesendebatte gibt in der Öffentlichkeit. Klar, es hat ja eh kein normaler Mensch irgendeine Ahnung davon, wie Schuldenmachen funktioniert, was da technokratisch passiert und so. Aber in der Ökonomenzunft weht ein anderer Wind seit ein, zwei Jahren. Und auch in der CDU-CSU-Fraktion zeigt man sich mittlerweile immer pragmatischer. Beispielsweise der außenpolitische Falke Roderich Kiesewetter, der kürzlich erklärte, der Krieg lässt sich nur mit Schulden gewinnen. Und auch Kai Wegener, der regierende Bürgermeister Berlins, der forderte zuletzt eine Reform der Schuldenbremse und gab sich optimistisch, sogar Friedrich Merz davon überzeugen zu können. Und jetzt müsste man sich das mal vorstellen, im Falle einer Neuwahl könnte es sein, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt, nur um dann von außen zuzusehen, wie ausgerechnet die CDU die Schuldenbremse demontiert. Natürlich nicht zu den Zwecken, die wir gerne hätten, nicht um Soziales und Investitionen unter einen Hut zu bekommen, sondern um für die Aufrüstung neuer Ausnahmen von der Schuldenbremse zu erlauben.
Das ist dann die Ironie der Geschichte und wir stehen damit gleichermaßen vor zwei schlechten Alternativen. Entweder ein Kanzler Merz wird die Schuldenbremse schleifen zwecks Militarisierung oder die Ampel regiert weiter und versucht die Aufrüstung durch Sparpolitik durchzusetzen. Derzeit sieht es eher nach letzterem aus. Wahrscheinlich werden die Regierenden irgendeinen schmutzigen Kompromiss und ein paar finanzpolitische Tricks finden, um sich nicht Neuwahlen aussetzen zu müssen. So oder so werden wir eine Priorisierung des militärischen Erleben, während auf der einen Seite große Appelle an junge Männer gerichtet werden, dass sie doch bitte sehr über einen Dienst fürs Vaterland nachdenken sollen, werden andererseits die ohnehin spärlichen Gelder für die so wichtigen Freiwilligendienste gekürzt. Auch jetzt hat ja auch noch mal Christopher Lauer einst, was war das, Piraten, auch jetzt gesagt, er würde auch, findet Krieg blöd, aber würde jetzt auch zum Militär gehen. Gut, ich will es nicht weiter kommentieren, stelle nur in Frage, ob die Bundeswehr da nicht doch am Ende bessere Leute braucht.
Ich bin nicht traurig, wenn sie ihn voranschicken und bin stolz darauf, seit Jahren geblockt zu sein.
Ja, ich würde auch festhalten wollen, dass mit ihm wahrscheinlich keine Kriege zu gewinnen sind. Also wenn man strategisch klug ist, denkt man sich was anderes aus. Der Staat zeigt also derzeit seine ganze soziale Kälte. Alle realistischen Regierungsoptionen laufen darauf hinaus, dass es in keinerlei Hinsicht besser wird.
Ja, es wird keine Anhebung der viel zu niedrigen Bürgergeldregelsätze geben. Die Bahn wird immer unpünktlicher fahren als ohnehin schon. Das freiwillige Engagement von Millionen jungen Menschen könnte finanziell abgewürgt werden. Auch das wird ja bemerkenswerterweise nicht skandalisiert. Also man sagt auf der einen Seite, die jungen Leute sollen sich engagieren für die Gesellschaft, obwohl die Gesellschaft ihnen eh wenig zurückgibt dafür. Dann hat man ja aber in Wahrheit auch viele, viele Millionen junger Menschen, die quasi über die Jahre in Bundesfreiwilligendiensten und all solchen Projekten stecken und die dort sozial notwendige Arbeit leisten für sehr wenig Geld. Und selbst da will man noch kürzen. Und das wird natürlich Politiker wie Frank-Walter Steinmeier nicht daran hindern, die gesellschaftliche Einheit zu beschwören und gegen die Spaltung anzureden. Aber wir sollten uns davon nicht einlullen lassen. Wir haben die Wahl zwischen Christel Lindners völlig verrückter Orthodoxie, die kein seriöser Ökonom gutheißen kann, und zwischen einer etwas pragmatischeren CDU, die aber auch nichts Gutes für die normalen Bürger im Sinn hat. Was all diese Politiker eint, sie wollen einen schwachen Staat, wenn es um sozialpolitische Fragen geht, und sie wollen einen starken Staat, wenn es ums Militärische geht. Und dann können wir jungen Leute eigentlich nur noch die Entscheidung treffen, wollen wir jetzt in schlecht bezahlter Erwerbsarbeit vor uns hinleben oder wollen wir im Militär dienen? Und das sind ja dann eigentlich schon amerikanische Verhältnisse.
Ja. Wer nun noch mehr zum Haushaltsstreit hören will, der kann den ARD-Presseclub vom vergangenen Sonntag nachholen. Da war nämlich Ole zu Gast, um mit Journalisten über die Ampelkrise und die Schulden zu diskutieren. Und ich bleibe auch beim Thema Schulden. Am 9.7. bin ich an der Uni Tübingen zu Gast. Da wird es um die Schuldenbremse gehen und warum der Staat sich eigentlich mehr verschulden müsste und was er dann tun könnte. Und ich werde aber auch aufzeigen, dass es einige Probleme gibt mit zu viel Jubel über Schuldenbremsenreformen.
Außerdem haben wir noch eine Ankündigung für die österreichischen Zuhörer. Am Donnerstag, den 11. Juli, sprechen wir um 10.45 Uhr in der Salzburger Universität über Influencer und ihren Einfluss auf junge Menschen. Da diese Veranstaltung im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung stattfindet, kostet sie 16 Euro Eintritt. Den Link findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Außerdem wollen wir eine Veranstaltung ankündigen, auf die wir uns ganz besonders freuen. Am 16. August sind wir in Berlin in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir werden dort im großen Saal unser Kinderbuch, die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut vorstellen. Gemeinsam mit unserem Illustrator werden wir einen netten Abend verbringen und hoffentlich danach auch noch auf der Dachterrasse gemeinsam anstoßen auf diese Veröffentlichung.
Und Bücher signieren, das machen wir natürlich auch.
Bücher signieren, unbedingt.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!